Hallo, hallo, hallo. Das Acme Radio Lab. Ja, guter Anfang. Leider wieder verkackt. Ich bin ein bisschen traurig. Wir sind ein bisschen traurig. Ich bin erst einmal traurig, weil der Andi schon wieder nicht an meiner Seite ist, weil einfach unsere Terminpläne es nicht erlaubt haben, dass wir uns koordinieren. Andi ist wieder in den Weiten der Proben des Arbeitens unterwegs und ich bin, ja, völlig fertig, weil meine To-Do-Liste schon wieder Hochhauslänge angenommen hat und trotzdem bin ich gelähmt. Lese irgendwelche Bücher quer, gleichzeitig 5 verschiedene Bücher, gleichzeitig Stücke und sollte eigentlich eine ganze Reihe von E-Mails beantworten und Sachen checken. Schaffe ich gerade nicht. Wird alles wieder besser, irgendwann. Ich bin müde, wie man sich denken kann. Andi ist sicher auch müde. Andi, wo bist du? Wo bist du eigentlich überhaupt gerade? Du machst irgendwas, ja. Und ich bin nicht nur müde und traurig, weil der Andi nicht da ist, sondern auch, weil wir eigentlich eine sehr gemeine Rückmeldung noch bekommen haben, nachdem wir eigentlich schon vor 2 Sendungen ganz viele sehr seltsame und gemeine Rückmeldungen vorgelesen haben. Die hat mich doch etwas verletzt, muss ich sagen. Einer unserer Stammhörer hat sich von uns abgewendet. Und gleich am Anfang möchte ich das vorlesen, diesen Dialog. Ja, er macht mich traurig. Es ging über WhatsApp. Also WhatsApp ist ja, also das ist, finde ich, überhaupt die Pest der Kommunikation gerade im Moment, wenn man von überall irgendwo eingeladen wird in irgendwelche Gruppen und dann ständig poppt WhatsApp auf und gibt einem Nachrichten, die man dann lesen sollte und vielleicht auch antworten sollte. Und das ist wirklich die Pest. Ich habe es getan. Ich hätte es vielleicht auch lassen sollen. Am Montag um 22.50 Uhr bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht, die da lautet: Leute, Leute, höre mir gerade die letzten eurer Radiolab-Sendungen auf Agora an. Was macht ihr da? Fragezeichen. Das war die Nachricht. In meiner Schnellantwort Wut und auch um das ein bisschen zu übergehen, habe ich einfach nur geantwortet: Sex. Weil es ja tatsächlich auch in unserer letzten Sendung eigentlich um Sex, also um Geschlecht und Gender ging, weil wir über unser Stück berichtet haben. Das, wir müssen kurz Werbung machen, am 30. und 31. März jetzt in Jazzclub Kammerlichtspiel in Klagenfurt zu Gast sein wird. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen, sonst sitzen wir ganz allein dort. Und der ganze Aufwand ist umsonst. Bitte kommen. Egal, es ging weiter um 22.55 Uhr, konkret Sendung vom 29.02.2016. Nicht lustig, nicht kreativ. Da kannst du so viel Sex drüber stülpen, wie viel du magst. Meine Antwort drauf: Ach so, die vorletzte. Tja, da fehlt dir was vorher. Nachricht danach, 23.04 Uhr. Wohl wahr, aber diese Pseudo-Dislike-YouTube-Nachahmung habt ihr ja nicht nötig. Ich darauf: Das ist ein Diss. Der junge Mann am anderen Ende des WhatsApp-Gesprächverlaufs schreibt dann: Ach, nun denn, sag mir, wenn es was Innovatives gibt. Meine Antwort darauf: Boah, das wird noch bis 2020 dauern, mindestens. Darauf kommt dann die Nachricht: Wer weiß, ob ich da noch unter euch weile, aber ernsthaft, das schafft ihr auch besser. Nachricht nachgeschossen von dem Herrn: Das Schöne ist, ihr könnt meine Kommentare abtun, ich muss nicht einschalten oder nachhören. Gewinner an jeder Ecke der Selbstherrlichkeit. Zwinkernder Smiley. Meine Antwort drauf: Ja, Zynismus kann ich gerade eh nicht, also nicht ertragen, so wie Selbstherrlichkeit und Bewertung ohne Selbstwert zu schaffen. Alter, war ich schon ein bisschen klugscheißerisch. Vielleicht war ich auch einfach schon um 23.34 Uhr dann ein bisschen genervt davon, von WhatsApp. Okay, geht scheinbar wieder. Danke, du auch, bis morgen. Hab dich auch sehr, sehr lieb. Ich muss aufhören, so streng und zynisch zu lieben Leute zu sein. Nachricht nachgeschossen. Ey, sorry, muss den Zynismus sein lassen, macht nur verbittert. Ich hab euch ja eh lieb, ohne Scheiß jetzt. Meine Antwort drauf. Gute Nacht, Andi. Wir haben uns alle lieb. Der Herr am anderen Ende von WhatsApp. Good night and good luck, boys. Ja, das hat mich traurig gemacht. Das war's. Auch wenig spannend, aber ich muss sagen, es hat mich richtig, richtig traurig gemacht und macht mir eigentlich immer noch fertig. Eigentlich hatte ich schon wieder fast wieder vergessen gehabt, wie böse das eigentlich war. Wie zynisch. Ja, wir sind nicht innovativ. Es tut uns leid. Wir haben aber mit YouTube auch relativ wenig zu tun. Es tut mir leid. Also wir schauen, also ich schaue schon viel YouTube, aber nichts, was jetzt in irgendwie innovativ wäre, sondern sind meistens Musikclips. Und weil das so schön ist, und ich gerade das Wort Musik verwendet habe, spiele ich gleich ein Lied, ein aufmunterndes Lied, ein Liebeslied, gesungen von der wunderbaren Band Tanzbaby, die sich schon 2013 aufgelöst haben, aber jetzt 6 ausverkaufte Konzerte im Phil, übrigens eine wahnsinnig großartige Buchhandlung, aka Café, aka Möbelladen in Wien. Ja genau, Tanzbaby haben da 6 Konzerte gespielt, alle ausverkauft, weil sie nämlich eine Vinyl rausgebracht haben. Also eine wunderschöne Vinyl. Rotes Vinyl, vorne das Cover ist goldig, mit schöner Rose, in sehr schönem Rot, alles sehr schön, sehr aufwendig gemacht, muss man eigentlich fast besitzen, ist limitiert, es gibt aber anscheinend noch ein paar Stück, sollte man sich anschaffen. Genau, so war das. Und obwohl Tanzbaby sich genau aufgelöst haben 2013, haben sie jetzt ein kurzes Comeback gefeiert für diese 6 Konzerte, anlässlich des Vinyl-Releases. Ich quatsch schon wieder ewig in Schleife, es tut mir so leid, aber ich probiere zumindest aufgemuntert und hellwach zu klingen. Worauf wollte ich hinaus? Ich weiß es schon wieder nicht, aber ich spiele jetzt ein Lied, nämlich eine Coverversion von Tanzbaby gesungen und musikalisch gespielt mit der schönen Orgel. Und zwar heißt das Lied Feel. Und ist im Original von Robbie Williams. Und wo ist dieses Lied drauf? Es ist drauf auf einer Compilation von eben besagten Phil-Buchhandlung, aka und so weiter, wo das Phil sich selbst feiert und befreundete Künstlerinnen Künstlerinnen eingeladen hat, die dem Phil nahestehen, irgendein Lied zu covern, wo das Wort Phil irgendwie vorkommt, phonetisch. Und ja, Tanzbaby haben sich eben Phil von Robbie Williams vorgenommen und es ist sehr schön. Das Lied von Robbie Williams ist sehr schön, sehr herzbewegend. Es ist positiv, es hat mit Liebe zu tun. Es hat aber auch eine große Traurigkeit. Es ist eigentlich der perfekte Popsong, der so ziemlich alles vereint. Robbie Williams, wo bist du? Du bist jetzt Vater und bist nicht mehr, singst nicht mehr gerade im Moment. Schade. Aber jetzt spiele ich das Lied. Es tut mir leid, ich quatsch gerade so viel. Andi wird mich dann irgendwann retten. Viel von Tanzbaby.
Hold my hand. I wanna contact the living man.
War das nicht ein wunderschönes Lied? Tanzbaby mit einer Coverversion. Ja, es hat sich so halb jetzt auch eine. Ja, wie soll man sagen? Vielleicht wird es eine kleine Spezialsendung. Weil, wenn wir gerade beim Phil waren, beim Phil dieser großartigen Buchhandlung in Wien, und jetzt Tanzbaby von einem Sampler gespielt haben, das Phil. Dieser Sampler ist übrigens viel zu viel. Also, ja. Und heißt deswegen so, weil auf diesem Sampler laute Coversionen drauf sind von österreichischen Bands, die Lieder covern, wo zumindest phonetisch das viel vorkommt. Also meistens ist es dann auch ein viel. Ich habe mich jetzt mittlerweile in meine Küche zurückgezogen, weil nämlich meine Kinder und der Besuch, den sie haben, wir haben gerade 6 Kinder im Haus, sich einen Film anschauen, das hört man vielleicht im Hintergrund auch, wenn man ganz leise ist. Und ich sitze in der Küche, der Kühlschrank, den habe ich gerade ausgeschalten, mal schauen, ob da jetzt alles auftaut. Und das Aufnahmegerät balanciert auf einer Dose, die mit gelben und orangen Kordeln umzogen ist. Aus dem Werkunterricht meiner größeren Tochter. Und sie hasst Werken und sie hasst die Lehrerin von Werken. Aha, da hustet jemand. Und sie hasst die Lehrerin von Werken, weil die nämlich alles fertig macht und die Kinder gar nicht selber machen lässt. Das ist sehr gemein. Scheint aber anscheinend ein großes Problem von Werklehrerinnen zu sein. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte nur die sehr prekären Umstände beschreiben, unter denen ich jetzt die Sendung aufnehme, ohne Andi, der sich dafür dann an die Schneidearbeit macht, was er sonst eigentlich auch macht, spätnachts oder sehr früh. Und ja, die Spezialsendung wird so verlaufen, dass ich, im Film habe ich mir einige Bücher durchgeschaut und ich werde jetzt einfach von den Büchern, die mich interessieren oder die ich gerade gelesen habe oder gerade lese, immer die Anfänge lesen. Man möge mir, liebe Verlage, ihr mögt es mir verzeihen, aber es ist ja auch ein bisschen Werbung für die Bücher. Und also es ist quasi eine kleine Buchpräsentationssendung mit einem Musikschwerpunkt auf Liedern, die auf diesen Phil-Sampler drauf sind. Das ist doch super und trifft dich gut. Das erste Buch, von dem ich den Anfang lesen werde, kommt von Ronja von Rönne, eine junge Autorin aus Deutschland und Journalistin, die sich letztes Jahr ein bisschen in die Nesseln gesetzt hat, als sie, sagen wir mal, einen antifeministischen Artikel geschrieben hat. Kann man das so bezeichnen? Ich glaube ja. Und da gab es einen Shitstorm, wie es halt heutzutage immer einen Shitstorm gibt. Und den hat sie auch überlebt und jetzt ist ihr erster Roman heraus. Dieser Roman heißt Wir kommen. Und die Besprechungen sind, soweit ich gesehen habe, ziemlich gut. Also schnottrig, überlegen, witzig, respektlos. Endlich eine neue Stimme in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Zum Beispiel. Und deswegen interessiert mich dieser Roman auch. Um zu sehen, eigentlich wollte ich nur die Frau scheitern sehen, weil sie tatsächlich sehr seltsame Dinge macht, wie zum Beispiel nur mit Hemd bekleidet in einem Wandervideo aufzutauchen. Das finde ich nicht gut. Ich finde auch Wandern nicht gut, falls das noch nicht bemerkt worden ist. Und ja, wurscht. Ich lese einfach mal. Maya ist nicht tot. Wenn Maya gestorben wäre, hätte sie mir davor Bescheid gesagt. Solche Dinge haben wir immer abgesprochen. Ihr Name sieht lächerlich aus, so schwarz umrandet, wie er da auf dem Brief vor mir steht und ganz ernst tut, als sei am 20. wirklich ihre Beerdigung. Also würden an diesem Sonntag wirklich sämtliche Angehörige auf dem Dorffriedhof aufkreuzen, Kränze ablegen, Erde in eine Grube werfen und etwas Nettes über Maya sagen. Bullshit. Den meisten würde doch zu Maya überhaupt nichts Positives einfallen, außer vielleicht ihre fantastischen Brüste. Angenehm überrascht wären sie höchstens davon, dass sie jetzt in einer Kiste unter der Erde liegt und sich endlich so benimmt, wie es sich für die Bewohner unserer Gemeinde gehört. Sterben gehört bei uns nämlich genauso zu einem höflichen Miteinander wie akkurat gestutzte Rasen. Denn wo kämen wir denn dahin, wenn jeder lebte, solange es ihm beliebt und das Gras bis auf das Nachbargrundstück wuchert? Die Pflicht, am Ende zu sterben, nehmen die meisten Dorfbewohner so ernst, dass sie innerlich schon verrecken, während sie noch am Leben sind, nur um ganz sicher zu gehen. Und um Sicherheit geht es schließlich in meinem Heimatdorf, um Sicherheit und Feuerwehrfeste und Diskussionen über Marderschäden. Solche Dinge gibt es bei uns im Dorf. Was es noch nie im Dorf gab, ist eine Beerdigung, bei der alle völlig erleichtert wirkten. Denn auch das gehört sich nicht. Eine Beerdigung für Maya wäre also absolut unmöglich. Und das ist nur einer von vielen Gründen, warum Maya natürlich nicht so tot ist, wie es auf diesem Wisch geschrieben steht. Vielleicht ist lediglich wieder ihr altes Ich gestorben. Das ist schon 3 oder 4 Mal passiert. Einmal, als sie Buddhistin wurde und dann noch einmal, als sie wieder Atheistin oder Kommunistin oder Feministin wurde. Viel hat das nie ausgemacht. Die neuen Mayas waren der alten immer ziemlich ähnlich. Das Lachen blieb dröhnend und alles an ihr unbedingt. Als Absenderin steht Mayas Mutter auf dem Umschlag. Aber die hat früher schon kaum mitbekommen, dass Maya lebt, weshalb es mich wundern würde, wenn sie etwas von Mayas Tod bemerkt hätte. Ich schreibe das auf Anraten meines Therapeuten auf. Er sitzt 2 Wochen weg im Urlaub, denn mein Therapeut hat das perfekte Leben. Ich habe nicht das perfekte Leben, deshalb habe ich den Therapeuten. Fotos einer glücklichen Familie zieren die Wände seiner Praxis. Familie am Strand, Familie beim Grillen, Familie im Zoo, Familie beim Lächeln. Vielleicht ist mein Therapeut aber auch viel gestörter als seine Patienten und schneidet seine Familienfotos aus Otto-Katalogen aus. Man hörte so Sachen und am Ende waren es immer die Netten. Bei dem Therapeuten bin ich aus dem gleichen Grund, weshalb alle beim Therapeuten sind. Erst war alles in Ordnung, dann waren 2, 3 Dinge nicht mehr in Ordnung und plötzlich wurde ich nachts von einer Panik geweckt, die nichts mit der Angst zu tun hat, die man von Klausuren kennt. Eine Panik, die mir jedes Mal das Gefühl gibt, gleich zu ersticken. Nur, dass das Ersticken nie eintritt, die Angst davor aber stundenlang anhält, bis man schließlich mit einer Plastiktüte nachhelfen will. Heute war meine 2. Sitzung. Ich kann also noch nicht viel über den Erfolg der Therapie sagen, aber 2 Stunden reichen offensichtlich nicht, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Den Therapeuten hat mir Leonie empfohlen. Seine Praxis liegt 1 Stockwerk über ihrem Ernährungszentrum. Als ich den anderen vergangene Woche von der 1. Sitzung erzählte, sagte Jonas, ich sei seltsam in letzter Zeit. Und Karl schob hinterher, ich solle mir auch 1 paar Wochen Urlaub nehmen. Bei Leonie reagieren sie immer genervt, wenn sie von ihrer Therapie spricht. Kurz vor Ende der Sitzung, während mein Therapeut seine Tasche zusammenpackte, fragte er hastig, ob ich Suizidgedanken hätte.
Haben Sie Suizidgedanken?
Ich habe verneint. Schließlich könnte ich mir die Therapie sonst ja gleich sparen. Er nickte und sagte dann, ich solle mich beim Schreiben auf Details konzentrieren. Er würde das nach seiner Rückkehr zusammen mit mir durchsehen. Vielleicht käme man so auf die Ursache meiner Panikattacken. Ja, das war Ronja von Rönne. Zumindest ein Ausschnitt, zumindest der Anfang. Natürlich sehr stark begonnen mit Maya ist tot. Toller Anfang. Gefällt mir sehr gut. Feminismus war auch kurz drin. Also ich wäre schon gespannt, wie das weitergeht. Würde ich mir durchaus vielleicht dann tatsächlich mal ausleihen. Kaufen wahrscheinlich nicht, aber ausleihen. Also wenn sich jemand kaufen möchte, bitte mir leihen. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir spielen jetzt ein Lied von der Viel zu viel Compilation des Phil. Und zwar Fiuka covern Michael Jackson. The way you make me feel. Bitteschön. Also das waren jetzt Fiuka mit der Coverversion von Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Auch eine sehr nette Coverversion. Und was kann ich noch sagen? Ah ja, der Grund, warum ich so schlecht lese, ist, weil ich tatsächlich die Sachen teilweise das erste Mal lese. Also genauso überrascht werde von Text wie ihr. Oder, ja. Und überraschend ist auch, wie schlecht ich lese. Ja, genau. So, das nächste Buch, das mich brennend interessiert und auch unglaublich hymnische Kritiken hat, ist das Buch von Heinz Strunk, Der goldene Handschuh. Heinz Strunk hat ja schon sehr viel von seinem Leben in diversen Büchern verbraten, die auch eigentlich zumindest in gewissen Kreisen ganz gute Verbreitung fanden. Aber mit dem Buch dürfte ihm jetzt quasi der literarische Durchbruch gelungen sein. Heinz Strunk ist ja so ein Typ aus der Hamburger Szene, der immer irgendwie da war, zumindest seit meiner Jugend, machte irgendwie Kunst, Musik, verarscht Telefonate mit George, nicht mit George Cameron, mit Rocco Schamoni. Hat eine sehr markante Stimme, weil er nämlich lispelt, vielleicht sogar ein bisschen stottert, ich weiß es nicht, wie man das genau nennt. Wenn man seine Stimme hört, weiß man auf jeden Fall sofort, das ist Heinz Strunk. Und mit diesem Buch, Der goldene Handschuh, hat er in Interviews 100-mal erzählt, das ist ein Lokal in Hamburg, wo halt ziemlich abgerissene Typen herumlungen und angeblich auch mal jemand tot an der Theke lehnte und erst einen Tag später bemerkt worden ist, dass der Typ tot ist, weil dieses Lokal einfach durchgehend offen hat. Und da verkehrt anscheinend auch ein Massenmörder, ein Frauenmörder. Und über den handelt dieses Buch. Ganz in der Nähe der Zeissstraße befindet sich eine aufgegebene Schokoladenfabrik. Am 2.11.1971 gegen 14 Uhr hakt dort im Hof der Hausmeister Herr Engel vor einem leeren Holzfass Laub. In einer Ecke stehen Platte auf Platte zwei Tische übereinander. Bei den Tischen lagern mehrere Pappkartons ohne Inhalt und teilweise verrottet. Unter den Kartons kommt zwischen Laub und lockerer Erde ein Kopf zum Vorschein. Nachdem Engel noch eine Hand ausmacht, ruft er die Polizei. Um 14.30 Uhr erhält Funkstreifenwagen Peter 23 den Befehl, in die Gaußstraße, Baustelle, zu kommen. Die Mordkommission erscheint wenig später am Fundort. Fundort im engeren Sinne ist eine Gerümpelecke an der südlichen Stirnseite der Wellblechgarage. Neben einem großen Weinfass liegen unmittelbar am Begrenzungszaun des Grundstücks die bereits stark verwesten Leichenteile. Man kann deutlich eine Hand, einen Schädel und Knochenteile, vermutlich vom Oberschenkel, erkennen. Es handelt sich um 6 in Zeitungspapier, letzte festgestellte Ausgabe, Bildzeitung vom 4.11.1970, zum Teil auch in Plastikmaterial eingewickelte Körperteile einer Frau. Den Kopf, den linken Oberschenkel mit anhängendem Teil des Unterschenkels, den rechten Arm mit freiliegender Gelenkkugel des Oberarmknochens, den linken Arm, den rechten Fuß mit anhaftenden Teilen der Unterschenkelknochen. Die Haut hat einen überwiegend schmutzig-braunen und braungelblichen Farbton. An der Oberlippe dürfte sich zu Lebzeiten ein zarter Haarwuchs, Klammer auf, sogenannter Damenbart, Klammer zu, befunden haben. Am Schopf haften der Kopfhaut noch Reste mittel- bis dunkelblonden Haares an. Wie es aussieht, wurde es auf eine grobe und nachlässige Weise bis auf eine Länge von etwa 3 cm abgeschnitten. Auf jeden Fall besteht der Eindruck, dass der Zustand des Kopfhaares nicht einer besonderen Frisur entspricht. Die Liegezeit der Leichenteile wird auf etwa 1 Jahr geschätzt. Fundort ist vermutlich nicht Ort des Todeseintritts. Es war möglich, von dem rechten Kleinfinger einen Abdruck zu nehmen. Beim Vergleich mit den in der hiesigen 10-Fingerabdrucksammlung einliegenden Fingerabdrücken wurde festgestellt, dass der identisch ist mit dem Fingerabdruck des rechten kleinen Fingers der wegen Diebstahls erkennungsdienstlich behandelten Elisabeth Gertraud Breuer. Frau Breuer war zur Todeszeit 42 Jahre alt, sie war 1,75 groß und von schlanker Statur. Nach dem Tode ihres Verlobten führte sie ein unstetes Leben. Sie bevorzugte Männer mit eigener Wohnung, bei denen sie dann eine gewisse Zeit wohnte und ihnen den Haushalt führte. Zunächst dringend tatverdächtig war der Arbeiter Winfried Schuldig, in dessen Strafsache Körperverletzung mit Todesfolge Frau Breuer die Hauptbelastungszeugin war. Anlässlich eines Streits zwischen Herrn Schuldig und Herrn Stern kam es am 19.01.1970 zu Streitigkeiten, in deren Verlauf Schuldig, so nach der Aussage der anwesenden Breuer, den Stern mit einer Sessellehne mehrfach auf den Kopf geschlagen haben soll. Am nächsten Morgen war Stern tot. Schuldig wurde mehrere Tage lang observiert. 15.45 Uhr, Zielperson geht zur Post. Dort zahlt er 200 Mark ein. In der Post randaliert er und singt unflätige Lieder. 16.31 Uhr, Zielperson ist stark angetrunken und spricht Menschen auf der Straße an. Klammer auf, Zigarette, Feuer und so weiter. Klammer zu. 1644, Zielperson steigt nebst Begleitung in den Bus 114, Fahrt Richtung Lattenkamp. Während der Fahrt benimmt sich Zielperson sehr auffällig. Er schreit unter anderem Folgendes: Ich habe geweint und gelacht und den Nutten an den Arsch gefasst. Im Bus zeigt er den Fahrgästen mehrere 100-Mark-Scheine. 17.32 Uhr. Zielperson und seine Begleitung betreten ein Imbiss Rietz. Zielperson ist stark angetrunken, er torkelt erheblich und krölt auf der Straße. Beide Personen bestellen sich im Imbiss je ein halbes Hähnchen. Als diese serviert werden, kann die Rechnung nicht beglichen werden. 17.59 Uhr. Zielperson verlässt zusammen mit der Frau den Imbiss, ohne etwas verzehrt zu haben. Vor dem Geschäft kommt es zu tätlichen Streitigkeiten zwischen beiden Personen. Zielperson schlägt der Frau mehrfach ins Gesicht. Zielperson versucht jetzt eine Taxe anzuhalten und fortzufahren. Es gelingt jedoch nicht. 18.06 Uhr. Die Frau hat sich von ihm getrennt und ist in die Gaststätte 53 gegangen. Zielperson versucht mehrfach in das Lokal zu gelangen, wird jedoch immer wieder abgewiesen. 18.45 Uhr. Zielperson geht zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Auf dem Bahnsteig der U-Bahn Richtung Ochsenzoll kommt es zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit Jugendlichen. Zielperson droht den jungen Leuten Schläge an und entledigt sich dabei seines Mantels und seiner Jacke. 18.57 Uhr. Zielperson steigt in den Bus Linie 114 und fährt durch bis zur Endstation Weg beim Jäger Sportallee. 20.30 Uhr erfolgt die Ablösung vor dem Haus der Zielperson. Unmittelbar vor der Hauptverhandlung war Frau Breuer unauffindbar. Der Prozess gegen schuldig wurde dann in ihrer Abwesenheit geführt. Als Zeugin sagt unter anderem Anneliese Sawatzki aus. Im März 1970 war ich hier in Hamburg in einem Müttergenesungsheim. Zu dieser Zeit habe ich Herrn Schuldig kennengelernt. Von der Heimleitung hatten wir Ausgang bekommen. Ich bin dann häufig in das Lokal Rode in Großborstel gegangen. Hier habe ich mit Herrn Schuldig ordentlich geschluckt, nachdem er mir tüchtig eingeschenkt hatte. Nachdem wir bereits erheblich angeschickert waren, bot er mir an, dass ich mit meiner Tochter bei ihm wohnen könne. Ich ging mit ihm nach Hause in sein Gartenhaus. Zum Geschlechtsverkehr ist es nicht gekommen, weil ich noch unter der Auswirkung der Geburt stand. Ich weiß noch, dass wir in seinem Gartenhaus weiter getrunken haben. Weil ich diese Nacht nicht im Heim gewesen bin, wurde ich in das Frauenaufnahmeheim Munzburg gebracht. Dort gefiel es mir aber nicht, weil in diesem Heim das letzte Volk verkehrte. Ich zog nun ganz zu Herrn Schuldig. Ich vertrug mich zu dieser Zeit gut mit Herrn Schuldig. Nur wenn er blau war, schlug er mich mit einer Latte, so dass ich am ganzen Körper blaue Stellen hatte. Bei der Latte handelte es sich um eine Sessellehne. Ich meine, es war die gleiche Sessellehne, mit der Herr Schuldig Herrn Stern erschlagen hat. Er äußerte mir gegenüber, dass er wegen dieser Sache keine Ruhe finden könne. Wenn wir von der Tat sprachen, fing er jedes Mal an zu weinen. In der Folgezeit kam es immer wieder vor, dass Herr Schuldig mich, wenn er betrunken war, vermöbelte. Wenn ich Geld bekam, musste ich es zum größten Teil sofort bei ihm abliefern. Am Freitag, Klammer auf, Zahltag, Klammer zu, stand er meistens vor dem Tor der Firma, in der ich beschäftigt bin, und verlangte von mir das Geld mit den Worten: »Alte, gib die Kohle her!« Weil ich Angst hatte, gab ich ihm das Geld. Zu seinem sexuellen Verhalten mir gegenüber kann ich sagen, dass er sich sehr brutal benahm. Er verlangte von mir den Mund- und Afterverkehr. Dazu ist es nicht gekommen, weil ich so etwas nicht mitmachen wollte. Auch sollte ich an Gruppensex teilnehmen. Hier habe ich mich auch verweigert. Am 10.11.1971 saßen wir in unserem Gartenhaus. Herr Schuldig hatte eine Flasche Whisky aufgemacht. Nachdem der Whisky alle war, meinte er: »Nun wollen wir alle lustig sein.« Plötzlich verzerrten sich seine Gesichtszüge und er holte den Ochsenziemer aus einer Ecke. Er schlug sofort zweimal mit aller Kraft auf mich ein. Die Schläge trafen mich beide am Kopf. Die Kopfhaut platzte und ich blutete stark aus dieser Wunde. Er riss mir die Kleidung vom Körper, bis ich nackt war. Anschließend schlug er weiter auf mich ein. Er kniete über mir und drückte mir die Knie in den Magen. Er rief immer: »Du alte Sau, dich soll keiner mehr haben. Ich mach dich jetzt fertig.« Ich wehrte mich mit letzter Kraft und konnte mich aus seinem Würgegriff befreien. Daraufhin beruhigte er sich wieder. Er sagte zu mir: »So, du alte Sau, verschwinde.« Die Vernehmung wird abgebrochen, da die Zeugin völlig erschöpft ist und nicht mehr folgen kann. Die Vernehmung wird morgen fortgesetzt. Da man Schuldig die Tat nicht nachweisen kann, wird er aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Aber wer sonst soll Gertrud Breuer umgebracht haben? Teil 1. Ich lernte auf St. Pauli eine ältere Frau kennen. 3 Uhr morgens an einem eisigen Tag im Februar und so weiter. Man merkt, es ist eine reale Geschichte. Diesen Mörder, diesen Frauenmörder gab es echt. Es war anscheinend nicht der Herr Schuldig, wie sein Name vermuten lässt. Ha, 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 ha. Herr Strunk durfte diesen Fall des Frauenmörders anhand der Prozessakten nachverfolgen, hat eben diesen Roman geschrieben. Ich muss sagen, auf diesen Roman habe ich mich sehr gefreut und habe ihn aber noch nicht gekauft. Den kaufe ich aber definitiv, weil ich auch schon sehr gespannt bin. Ich habe schon weitergelesen, also schon die ganze Leseprobe gelesen. Und es wird immer, immer spannender, auch lustig, aber nicht lustig, Schenkelklopf-lustig. Es ist einfach, die Sprache und die Beschreibungen sind sehr gut gemacht. Jetzt wäre wieder Zeit für ein Lied. Ich würde sagen, wir spielen Feels Like Heaven von B. Fleischmann. Bitte. Ja, B. Fleischmann, eine weitere Coverversion von viel zu viel, so viel zu viel. Immer vergesse ich diesen Titel. Auf diesem Album sind, glaube ich, 10 Nummern drauf und eine ist versteckt oder so. Und man kann das Album nur in Kombination mit einem Buch kaufen, wo auch quasi das Ganze dokumentiert ist, das Phil-Leben. Was spielen wir jetzt? Wir spielen jetzt von Adwenger die Nummer Word, auch auf dieser Compilation von Phil. Und man wird gleich hören, warum ein Lied mit Namen Word von Adwenger auf dieser Compilation sein kann. Bitte. Und das nächste Buch, was könnte das nächste Buch sein? Ich schau mal, was haben wir denn noch für Bücher? T.S. Ullmann, Sophia, der Tod und ich. Da komme ich vielleicht später noch dazu. Vielleicht jetzt mal ein Buch, das ich tatsächlich gelesen habe. Weil ich schon die ersten 2 Bücher von dem Autor super fand. Und man kann es ja sagen, der Autor ist eigentlich Schauspieler. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich auch wissen, um wen es sich handelt. Es ist das neue Buch von Joachim Meyerhoff, Burgschauspieler, und hat schon 2 Bücher veröffentlicht, wo das eine geht um sein Auslandsjahr in Amerika und das zweite um das Leben in einer psychiatrischen Anstalt, weil sein Vater nämlich Doktor war. Und das dritte Buch mit Titel Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, kam jetzt raus vor, weiß nicht, doch schon einiger Zeit, schon doch schon einigen Wochen. Aber ich habe es mir ausgeliehen, und weil ich Geld sparen wollte, so ganz einfach. Und es ist tatsächlich das beste Buch von allen dreien, meiner Meinung nach. Es ist irrsinnig lustig, es sind super Beschreibungen seiner Großeltern drin. Und das Buch handelt eigentlich jetzt von seinen Eintritt in die Schauspielschule. Also seine Anfänge im Schauspiel und seine Probleme damit. Und die Schauspielausbildung hatte er in der Otto-Falkenberg-Schule in München. Und seine netten Großeltern haben ihn bei sich aufgenommen und hat die sehr lange Zeit bei denen gewohnt. Die hatten ein sehr schönes Haus und so. Und das Buch ist echt großartig, sehr zu empfehlen. Das Buch habe ich gerade vor einer Woche fertig gelesen und war hin und weg. Also ich würde es wahrscheinlich sogar nochmal lesen. Es ist super. Aber ich lese jetzt mal den Anfang. 5 Etappen. Erste, also anders. Joachim Meyerhoff hat im Burgtheater ja auch so eine Reihe gehabt. Irgendwas mit Alle Toten fliegen hoch oder so. wo er das selber vorgetragen hat, die Texte, die er schreibt oder erzählt hat von seinem Leben. Und das war natürlich super. Ich bin nur ein schlechter Sprecher, der probiert, euch dieses Buch nahe zu bringen. Verzeiht, Joachim Meyerhoff könnte das viel schöner. Vielleicht kommt auch mal ein Hörbuch raus und er liest es selbst. 5 Etappen. Erste Etappe, Champagner. Es war schon immer ganz gleich, wann ich meine Großeltern besuchte. Ob ich 4, 10 oder 15 Jahre alt war, spielte keine Rolle. Sie blieben immer dieselben. Die vielen Urlaube, die ich vor meiner Schauspielausbildung bei ihnen verbrachte, verschwimmen in meiner Erinnerung zu einer einzigen die Jahre vernebelnden Zeitwolke. Was auch daran liegen mag, dass nur selten einzelne hervorstechende Ereignisse den Alltag meiner Großeltern unterbrachen. Ihr Leben selbst war das Ereignis. Jeder einzelne Tag stand für alle Tage und jeder dieser Tage war ein kleines Wunderwerk. Ein von ihnen zelebrierter Parcours, abgesteckt aus Ritual, Disziplin und Skurrilität. Bis auf den Sonntag, an dem sie in die Kirche gingen oder zu Wanderungen aufbrachen, sahen alle ihre Tage exakt gleich aus. Ich habe mich oft gefragt, ob sie ihre Tage überhaupt jemals anders verbrachten, denn ich habe in all den Jahren nie etwas Unvorhergesehenes bei ihnen erlebt. Vielleicht war es sogar so, dass der zentrale Kern ihres Daseins darin bestand, Überraschungen zu vermeiden, und je älter sie wurden, desto penibler wurden sie in der Abfolge ihrer Handlungen. Ihr wunderschönes Haus in der Nähe des Nymphenburger Parks, das sie nur zweimal im Jahr länger verließen, 2 Wochen Lanzarote im Februar, 2 Wochen Dürnberg, einen Luftkurort in den österreichischen Alpen im Spätsommer, war der ideale Ort für ihre Zeiteinteilungen und Wege. Mir fällt kein einziger Gegenstand im Hause meiner Großeltern ein, kein Möbel, keine Schale, kein Untersetzer, kein Teppich, der jeden Platz gewechselt hätte. Ja, selbst die Schlüssel am Schlüsselbrett hingen stets in derselben Reihenfolge, so wie auch die Küchenmesser an der Magnetleiste, jahrzehntelang ihre Formation warten. Sicher, es kamen im Laufe der Zeit ein paar Dinge dazu. Es wurde ein Platz für sie gesucht und da blieben sie dann für immer. So als hätte die freie Stelle geduldig auf genau diesen Gegenstand gewartet. Das Haus war immer blitzeblank sauber. Da jedoch die Putzfrau, Frau Schuster, immer dieselbe blieb, die Bügelfrau alt und taub wurde, Herr Moser, der ebenfalls betagte Gärtner und Alleskönner, irgendwann nur noch im Schneckentempo den Rasenmäher kreuz und quer durch den Garten schob, schlichen sich Unebenheiten ein, die aber meine Großeltern durch ihr eigenes noch älter sein nicht bemerkten. Wollmäuse in den Ecken, heruntergefallene Nüsse, schiefe Bügelfalten, ungemähte Raseninseln. Die Putzfrau wurde vergesslich, ließ überall ihr Zeug liegen und vollbrachte sogar einmal das Kunststück, den Staubsauger, ohne ihn auszuschalten, in den Schrank zurückzustellen. Stundenlang saugte er dort verzweifelt vor sich hin, bis mein Großvater sagte: »Spinn ich oder brummt da was?« Meine Großeltern waren immer sehr gut gekleidet, sehr gepflegt, sahen blendend aus. Sie waren auf fast schon exotische Weise kultiviert, doch in dieser Kultiviertheit auch ein wenig weltfremd aus der Zeit gefallen. Meine Großmutter war Schauspielerin, hatte aber das Theaterspielen schon Mitte der 60er Jahre aufgegeben. Zu abgeschmackt sei alles geworden. Dieses Wort benutzte sie gerne, wenn sie über das heutige Theater sprach. Abgeschmackt. Dabei hatte sie sich seit Jahren schon nichts mehr angesehen und so wenig sie sich, will man ihren Beteuerungen Glauben schenken, jemals auf eine Bühne zurückgesehnt hatte, so sehr war das Theatralische, ja Dramatische in ihr alltägliches Dasein hinübergerutscht. Selbst wenn sie von den profansten Dingen sprach, verlieren ihre Sprechweise, ihre Kopfhaltung, ihre Gestik dem Gesagten etwas Grandioses. Wobei meine Großmutter nie schrill oder gar operettig wirkte. Nein, ihre gesamte Persönlichkeit tendierte zielsicher in Richtung großes Drama. Es konnte passieren, dass sie wie von einem tiefen Schmerz durchdrungen den Blick in die Ferne schweifen ließ, so langsam die Arme hob, dass nicht einmal die goldenen Armreife aneinander klackten, und erst als sie sicher war, dass alle am Tisch gebannt zu ihr sahen, sagte: »Moa«. Und dann nach einer langen, spannungsgeladenen Pause: »Der Brie ist ja ein Gedicht heute Abend.« Meine Mutter atmete dann stets enerviert aus: »Mein Gott, bitte Mutter!« Immer wieder fielen meine Brüder und ich oder auch Gäste auf diese bedeutungsschwangere Momente herein. Jedes Mal aufs Neue glaubte man, denn sie machte das wirklich hervorragend, es wäre sonst was passiert. Mitten in ein Gespräch hinein rief sie: »Täusche ich mich?« Schlug sich die Hand vor dem weit geöffneten Mund, verharrte und dann mit dunklen Zittertimbre: »Oder zieht es hier ein wenig?« Ja, der Film, den meine Kinder gerade anschauen, wird zu dermaßen laut, verleiht aber auch dem Text vielleicht ein bisschen Dramatik. Hört man das? Das ist übrigens der kleine Prinz. Habe ich das schon erwähnt? Ich habe schon erwähnt, ja. Der kleine Prinz. Ja, ich lese jetzt auch gar nicht mehr weiter. Das sollte man selber lesen oder sich von Herrn Meyerhoff vorlesen lassen und nicht von mir, auf keinen Fall. Aber große Empfehlung für dieses Buch, sehr große Empfehlung. Also ich freue mich auf das Wiederhören. Bam! Ich freue mich auf das Wiederhören in 2 Wochen. Das war jetzt gerade übrigens eine, was war das? Das war eine WhatsApp-Nachricht. Vielleicht ist es die nächste Beschwerde, wobei wir noch gar nicht ausgestrahlt sind. So. Ich entschuldige mich nochmal für diese Sendung. Ich bin auch irgendwie anscheinend sehr verpeilt und durcheinander und völlig daneben. Ich entschuldige mich für meine Stimme, für mein schlechtes Lesen, für meine Schmatzgeräusche, für meinen Sprachfehler. Ich entschuldige mich, dass ich ganz viele Autorinnen nicht erwähnt habe, die auch gerade Bücher rausbringen, die sehr spannend sind. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von Dubas Glavinic, aber der hat auch ein neues Buch. Dann eben T.S. Ullmann hat ein Buch geschrieben. Jochen Distelmeier hat letztes Jahr ein Buch rausgebracht, das zerrissen worden ist. Ich habe es mögen, ich habe es sehr mögen sogar. Dann denke ich immer an Lukas Bärfuß, der schon sehr viele Romane geschrieben hat. Es gibt noch einen anderen Theaterautor, der gerade seinen ersten Roman rausgebracht hat. Ganz berühmt, ganz, ganz viele große Stücke. Fällt mir nicht ein. Es tut mir leid. Es tut mir auch leid, dass ich wieder mal nur eine Autorin hatte, dass die Frauen unterrepräsentiert sind. Wir werden uns bessern. Wir werden uns ganz sicher bessern. Wir spielen das nächste Mal was von Lorelei Lee und Eloi. Das kann ich jetzt schon versprechen. Und ich wünsche noch eine angenehme Nacht. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.